Und schließlich werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Zieht die Rüstung Gottes an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir haben nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen die Fürsten und Gewalten, gegen die Beherrscher dieser finsteren Welt, gegen die bösen Geister des himmlischen Bereichs. Darum legt die Rüstung Gottes an, damit ihr am Tag des Unheils standhalten, alles vollbringen und den Kampf bestehen könnt. Seid also standhaft, gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft, für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Vor allem greift zum Schild des Glaubens. Mit ihm könnt ihr alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen. Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das heißt das Wort Gottes. Amen. Nicht nur der Epheserbrief lehrt, dass Gottes Gemeinde eine kämpfende Gemeinde ist, dass sie zum geistlichen Kampf berufen ist, dass sie einen Gegner hat, dass sie Angriffe erleidet, dass sie sich wehren muss, dass sie dabei siegreich bleiben kann, aber vielleicht auch nicht siegreich ist, wenn sie nicht aufpasst. Das ist ein Thema für das ganze Neue Testament. Wer ist der Gegner, mit dem die Gemeinde zu kämpfen hat? Er wird hier genannt der Teufel. Im Griechischen heißt das Diabolos, der Verleumder. Er wird auch Satan genannt, der Ankläger. Er wird auch der Böse genannt. Er wird auch der Feind genannt. Er hat verschiedene Namen, die alle darauf hinweisen, dass er nichts Gutes mit uns vorhat. Er ist uns unendlich überlegen. Er ist ein gefallener Engel von großer Macht und Weisheit, Intelligenz. Er hat, wenn ich so sagen darf, 12 verschiedene Doktortitel. Er hat sie nicht wirklich, aber ich sage es mal so, um deutlich zu machen, dass er sich auf allen Gebieten auskennt. Er ist uns haushoch überlegen. Wer von uns gegen Satan kämpfen wollte, würde einem Wurm gleichen, der gegen einen Panzer kämpft. Er würde zermalmt. Das ist die eine Seite. Er ist ein unendlich überlegener Gegner. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, er ist besiegt. Jesus hat ihn in seinem Kampf niedergerungen. Er hat über ihn triumphiert. Und darum kann er uns nicht wirklich gefährden, wenn wir die Dinge tun, zu denen dieser Text uns einlädt. Wir haben eine Position ihm gegenüber, die voller Kraft ist. Man muss sich das Weltbild des Galaterbriefes einmal vorstellen, dann kann man das besser verstehen. Der Galaterbrief sieht die Welt in 3 Ebenen. Auf der unteren Ebene lebt die Menschheit. Auf der unteren Ebene wirkt Satan. Da kommt eine Ebene, die steht darüber, das ist die Luft. Oder auch der untere Teil des Luftbereiches, da herrscht Satan. Das ist also eine Etage höher als die Welt ist, eine Etage höher als die Menschheit lebt. So kann er die ihm Untergeordneten besiegen, manipulieren, für seine Zwecke ausnützen. Und dann gibt es noch eine höhere Ebene, das ist die Himmelsebene, wo Gott Jesus positioniert hat, zu seiner Rechten. Wo ist unsere Position? Ja, wir haben das mehrfach hier besprochen. Gemäß Epheser 2, Vers 6 hat er uns positioniert zu seiner Rechten mit Jesus. Jesus hat eine herrscherliche Position zur Rechten Gottes und wir sind mit ihm dort angesiedelt. Das heißt nicht, dass wir die Erde verlassen hätten. Das heißt, dass wir eine geistliche Autorität haben, die von gleichen Qualität ist wie die von Jesus. Jesus ist der Sieger, wir sind die Sieger. Jesus ist erhöht, wir sind erhöht. Jesus hat Satan unter seinen Füßen, wir haben Satan unter unseren Füßen. Das ist die Botschaft. Wir haben ihn nicht zu fürchten. Bevor der Kampf überhaupt beginnt, ist dies das Wichtigste, dass wir wissen, wer wir in Christus sind. Dass wir wissen, wir sind stärker als Satan. Wir sind ihm überlegen. Wir stehen über ihm. Bitte fasst das nicht buchstäblich auf. Das sind Bilder. Das sind Symbole. Aber die Symbole sagen etwas. Sie sagen, dass die Position der Gemeinde eine machtvolle Position ist, wenn die Gemeinde es nur einsehen könnte. Der Gegner greift immer neu an. Was hat er vor? Er will uns nicht in erster Linie zu Lügen, zu Unrecht, zur Ichhaftigkeit, zur Sünde verführen. Er will uns in erster Linie aus unserer Position herauslocken. Er möchte, dass wir uns nicht dort sehen, wo wir sind, im Reich des Lichtes, zur Rechten Gottes. Er möchte sehen, dass er möchte uns in eine Position bringen, wo wir glauben, wir sind unter ihm. Er kann über uns herrschen, er kann uns manipulieren, er kann uns Befehle geben, er kann uns für seine Zwecke instrumentalisieren. Das möchte er. Er möchte, dass wir die Position aufgeben, in der wir sind. Denn im Reich Gottes gibt es keine Automatismen, es gibt nicht etwas Statisches. Wir können gegen unsere Bestimmung leben. Wir können sagen, wir sind zwar in der Siegesposition, aber wir leben sie nicht. Wir halten sie nicht durch. Wir stehen nicht zu ihr. Wir verlassen sie. Das heißt, das Hauptwort, das hier in diesem Text begegnet, in Vers 11, in Vers 13 und in Vers 14, heißt standhalten. Nochmal, es geht nicht um Siegen, es geht nicht um Überwinden, es geht nicht darum, Territorium zu erobern, es geht darum, die Position zu halten, die wir haben. Das hat Paulus an vielen Stellen gesagt. Ich möchte einmal einige solche Stellen vorlesen. Wachet, steht im Glauben, seid mannhaft, seid stark. 1. Korinther 16, 13. Oder, für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Knechtschaft belasten. Galater 5, 1. Oder, wandelt nur würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben an das Evangelium kämpft. Oder, das ist Philipper 1, 27. Oder, daher meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz, steht fest in dieser Weise im Herrn, Geliebte. Philipper 4, 1. Oder, es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Jesu Christi, der alle Zeit für euch ringt in seinen Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes steht. Kolosser 4, 12. Oder, denn jetzt leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Darf ich das noch einmal sagen? Das ist mir sehr wichtig. Es geht nicht um moralische Sünden, in die wir fallen könnten. Die sind wichtig, die sind verkehrt. Die nimmt Gott ernst, die bagatellisiert er nicht. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir aus der Position der Stärke, der Geborgenheit, der Sicherheit heraustreten, dass wir uns das rauben lassen, was uns gehört. Darauf zielen die Angriffe Jesu. Die Angriffe Satans, darauf zielen sie, dass wir die Position verlieren, dass wir sie aufgeben und dass wir in das Nichts fallen, in den Abgrund fallen, dass wir uns nicht sehen als die, die Christus sieht, nämlich in ihm selbst. Er greift an, er will uns herausholen. Diese Stelle ist manchmal verstanden worden als ein Indiz für eine sogenannte geistliche Kriegführung. Darunter war gemeint, dass Menschen versuchen, prophetisch herauszufinden, welche Mächte über einer Stadt oder über einem Gebiet herrschen diese Mächte dann niederzuringen, mit der Absicht, dieses Gebiet dann einzunehmen. Nach dem Motto, erst wird der Machthaber dieser Welt vertrieben, dann nehmen wir missionarisch dieses Land ein. Das heißt, geistliche Kriegführung in diesem speziellen Sinne. Davon ist hier gar nicht die Rede. Hier ist nicht die Rede von einem Erobern, sondern von einem Behaupten. Nicht von einem Eindringen, sondern von einem Beharren. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir sind schon am Ziel, bevor wir anfangen zu kämpfen. Wie sehen unsere Waffen aus? Der Epheserbrief erklärt, dass es Gottes eigene Rüstung ist, die wir anziehen sollen. Es wird gesagt in Vers 11, zieht Gottes Rüstung an, damit ihr den listigen Anschlägen des Teufels widerstehen könnt. Obwohl wir diese Position haben, obwohl wir partizipieren an der Macht Christi, sind wir immerhin gefährdet und können fallen. Wir können herausfallen, wir können herunterfallen, wir können auf dieser Ebene ausrutschen und auf eine tiefere Ebene fallen, da wo uns Satan fesseln kann. Wie sehen unsere Waffen aus? Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich dabei um Bilder handelt. Die Bilder werden der Rüstung eines römischen Legionärs entnommen, aber sie sind symbolisch gemeint. Also Bilder, wir müssen fragen, was ist damit gemeint, was wird darunter verstanden? Erste Waffe, die Wahrheit. Warum brauchen wir die Wahrheit? Wir brauchen die Wahrheit, weil der Feind lügt. Er ist der Lügner von Anfang an. Alles, was er sagt, ist verkehrt. Wenn Satan den Mund aufmacht, kommt Lüge raus. Er kann gar nicht anders, als zu lügen. Er ist der dauernde Betrüger, er ist der dauernde Verführer. Und er sagt immer Dinge, die nicht stimmen, die uns aber einleuchten sollen. Ich nehme mal ein beliebiges Beispiel. Er sagt, du hast jetzt keine Zeit zum Beten. Du musst jetzt etwas Wichtigeres tun. Wenn du das erledigt hast, bist du ruhig und kommst besser zur Stille und dann kannst du besser beten. Wir fallen auf diese Lüge herein oft und dann vergeht die Zeit und der Tag geht hin und dann haben wir nicht gebetet und haben am Ende die Trauer für uns und die Niederlage unter uns, weil wir seiner Lüge geglaubt haben. Er lügt. Er sagt, du musst dir dieses Vergnügen gönnen. Du musst dir diese schmutzigen Bilder reinziehen. Du musst dir eine Abwechslung schaffen. Und er will uns damit zur falschen Trosthaltung bringen. Er will, dass wir etwas als Erholung ansehen, das keine Erholung ist. Er lügt. Er sagt, du kommst nie über den Berg. Dein Glaube wird es nie schaffen. Du wirst immer ein Versager bleiben. Er lügt. Wir glauben ihm und wir bleiben Versager, weil wir ihm geglaubt haben. So ist es wichtig, dass wir dauernd gegen seine Lügen Gottes Wahrheit stellen. Sagen, nein, Satan, es stimmt nicht, was du erzählst. Ich weiß es besser, ich weiß es aus Gottes Wort, das ist die Wahrheit. Zweite Waffe, Gerechtigkeit. Warum brauchen wir diese Waffe? Weil wir dauernd schuldig gesprochen werden. Satan klagt uns permanent an. Er sucht immer einen Vorwand, uns anzuklagen. Er sagt uns, dass wir nicht würdig seien, dass wir die Schuld nicht vergeben bekommen könnten, dass sie zu groß sei, dass Gott uns nicht lieben würde und ähnliches. Er klagt uns an, er macht uns Vorwürfe und diese Vorwürfe ziehen herunter. Sie sind nicht heilsam, sondern sie sind negativ. Auch der Heilige Geist deckt uns manchmal Sünde auf. Auch der Heilige Geist zeigt uns manchmal, was wir falsch gemacht haben. Was ist der Unterschied zwischen der Anklage der Überführung durch den Heiligen Geist und der Anklage der Überführung durch Satan? Was ist der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass Satan immer negativ ist, während der Heilige Geist immer positiv ist. Er führt uns mit der Schuld zum Kreuz, er zeigt uns den Ausweg. Er verdammt uns nicht. Wenn in der Gemeinde jemand einen verdammenden Ton anstimmt, dann weiß man, das ist nicht von Gott. Wenn zum Beispiel eine sogenannte Prophetie kommt, die die ganze Gemeinde verdammt, Gott hat euch aufgegeben, er kann mit euch nichts anfangen, ihr seid verloren, kann man davon ausgehen, dass es eine Anklage ist, die aus einer anderen Quelle kommt, nicht von Gott her, aus einer dunklen Quelle. Ich habe das einmal erlebt, wie eine sogenannte Prophetin bei uns so etwas sagte und die ganze Gemeinde unter ein Verdammungsurteil stellte, ich sagte, das ist nicht von Gott, dann hat sie mit ihrem Gefolge die Gemeinde verlassen. Die Gerechtigkeit ist deswegen eine Waffe, weil sie Christi Gerechtigkeit ist. Christi Schmuck und Gerechtigkeit ist mein Schmuck. Nee, wie heißt das Lied? Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen und auch vorher. Seine Gerechtigkeit steht gegen die Schuldigsprechung Satans, der uns klein machen möchte. Erst sagt er uns, die Sünde sei harmlos, es sei überhaupt nichts dabei, sie zu begehen. Haben wir sie begangen, so erklärt er uns, es sei unentschuldbar und Gott könne uns nie verzeihen. Wir brauchen die göttliche Gerechtigkeit, die immer wieder sagt, ja, wenn etwas verkehrt war, ja, ich habe verkehrt gehandelt, ja, ich war nicht in der Liebe, ja, ich war rücksichtslos, ja, ich war nicht ehrlich, das stimmt, aber Gott hat einen Quell der Vergebung für mich bereitet und das genügt mir. Mir wird vergeben, ich bin angenommen, ich bin geliebt. Die dritte Waffe, Bereitschaft für das Evangelium. Gott möchte, dass wir immer bereit sind, sein Evangelium zu bezeugen, wo wir eine Chance bekommen, davon zu reden. Ich mache einen kleinen Zusatz. Wenn wir es in der Familie bei unseren engsten Mitmenschen einmal, zweimal, dreimal getan haben, sollten wir es nicht immer wieder tun. Sie wissen es schon und dann kommt es in der Familie darauf an, dass wir den Glauben leben, weil sie uns ja mit Argusaugen begegnen und uns dauernd beobachten. Aber gegenüber anderen ist es wichtig, dass wir dauernd bereit sind. Wo tut sich eine Tür auf, dass wir Jesus bezeugen können? Was hat das mit geistlicher Kriegführung zu tun? Es hat einiges zu tun. Warum? Weil wir durch diesen Dienst, dass wir anderen das Evangelium bezeugen, selber gestärkt werden, selber unterstützt werden, selber unseren eigenen Weg gerader gehen können. Wir haben uns festgelegt, wir haben dem Herrn die Ehre gegeben, wir sind als Nebenprodukt dieses Vorgehens Gesegnete, wenn wir das tun. Vierte Waffe, der Glaube. Der Glaube wird hier als Großschild bezeichnet, mit dem wir alle feurigen Geschosse des Bösen auslöschen können. Der Glaube ist keine Zange, mit dem wir die Geschosse hinterher wieder rausziehen. Und der Glaube ist, dass der Schild, dass sie außen abprallen, das ist wichtig. Warum brauchen wir Glauben gegenüber Satan? Weil er dauernd den Unglauben in uns provoziert. Was ist Unglaube? Unglaube ist Misstrauen gegen Gott und sein Wort. Er macht uns Gott schlecht. Er redet übel über unseren Herrn. Er schafft Misstrauen in uns. Was lag dem sogenannten Sündenfall zugrunde? Was lag ihm zugrunde? Zum Grunde lag das Misstrauen. Die Schlange sagte, ich weiß besser, was für euch gut ist als Gott. Er enthält euch das Beste vor. Er will euch nicht glücklich sehen. Er will, ist ein missgünstiger Gott. Ich gebe euch, was er euch nicht gegeben hat. Das heißt, die Schlange setzte zwischen Gott und seine Schöpfe Misstrauen und deswegen hat der Mensch leider dem Misstrauen geglaubt und hat der Schlange Recht gegeben und ist damit ins Unglück gelaufen. Bevor Menschen gegen Gott rebellieren, bevor sie ihm die Faust darbieten, sind sie erst einmal von ihm enttäuscht und meinen, sie hätten nichts Gutes zu erwarten. Der natürliche Mensch, der unerlöste Mensch erwartet nichts Gutes von Gott. Er erwartet Bedrückung, Verbote, Einengung, Gängelung und er erwartet, dass es ihm nicht gut geht. Und der Satan schürt dieses Misstrauen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir voller Vertrauen sind und der Stimme des Misstrauens die Stimme des Vertrauens entgegenrufen. Wir können uns gegen die Stimme des Misstrauens entscheiden. Wir können sagen, ich weiß es besser, ich weiß aus Gottes Wort, dass Gott gut ist, dass er das Beste für mich hat. Selbst seine Verbote sind nur die Warnungen vor Selbstschädigung. Gottes Verbot erinnern an das Verbot, das die Mutter dem Kind gegenüber hat, Mutter sagt dem Kind, fass nicht auf die Herdplatte, das ist ein Verbot. Und das Kind denkt in seiner Unschuld und Ahnungslosigkeit, das ist eine Einengung, warum soll ich nicht auf die Herdplatte fassen? Bis es dann verbrannt ist. So ist es bei den Geboten Gottes. Gott sagt, ich will dich vor etwas Bösem bewahren, ich habe Besseres für dich. Und Satan sagt, ach, das Beste kommt noch, das kommt von mir. Waffe Nummer 5, die Rettung, das Heil. Heil bedeutet, dass Gott alles getan hat, damit wir erlöst sind und nicht noch erlöst werden müssen. Gott hat das Eigentliche getan, hat uns herausgerissen aus dem tödlichen Raum. Er hat uns in das Licht gestellt, in das Leben gestellt. Und das bedeutet, dass wir nicht mehr bedroht sind, sondern bei Gott in Sicherheit sind. Der Teufel sagt, du musst dir das Heil erkämpfen, du musst dir verdienen, du musst den Weg nach oben klettern. Wie man eine Leiter hochklettert, so musst du nach oben dich durcharbeiten. Er will uns den Weg der Selbsterlösung führen, aber der Weg der Selbsterlösung endet immer im Nichts. Gott sagt, ich habe dir das Heil geschenkt, nimm es an und bleib darin bestehen. Die sechste Waffe ist Gottes Wort. Diese Waffe schließt alle anderen Waffen mit ein. Denkt einmal an die Versuchung Jesu. Jesus wird vom Teufel in der Wüste versucht. Was tut er? Gegenüber jeder Versuchung erklärt er von Neuem, was Gottes Wort sagt. Er proklamiert die Wahrheit des Wortes Gottes. Das macht ihn sieghaft. Natürlich ist er entschlossen, natürlich ist sein Wille auf Gottes Seite, aber vor allen Dingen dieses Benutzen des Wortes Gottes macht ihn sieghaft und stark. So schlägt der Satan in die Flucht, weil er immer wieder sagt, es steht geschrieben, Gott sagt. Wir können es in der Versuchung genauso machen. Wir sollen es genauso machen. Wir sollen Satan gegenüber sagen, ich vertraue dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt, dass du lügst. Gott ist die Wahrheit, Gott sagt die Wahrheit. Gott bleibt der Sieger in allem. Alles zusammengenommen, wir haben eine fantastische Position. Sie ist so stark, dass wer dieser Position bewusst ist, kaum mehr zu schlagen ist. Je mehr wir ein Christusbewusstsein entwickeln, umso stärker werden wir. Je mehr wir in einem Sündenbewusstsein, in einem Schwächebewusstsein, in einem Kampfbewusstsein, in einem Kriegsbewusstsein stecken bleiben, umso schwächer sind wir. Wir können auf Satan blicken, wie das Kaninchen auf die Schlange blickt, gebannt. Wir können die Sünde vor uns sehen wie den Drachen und meinen, wir müssen ihm die Lanze in den Schlund stoßen. Das sind Vorstellungen vom geistlichen Krieg, die nicht im Neuen Testament begegnen. Im Neuen Testament ist eine Gemeinde, die erfüllt ist von dem Siegesbewusstsein. Wir sind bei Jesus, er hat uns alles gegeben, er hat uns stark gemacht. Wir können seine Stärke zu unserer Stärke erklären, denn seine Stärke ist unsere Stärke. Wir können nicht mehr geschlagen werden, wenn wir in ihm geborgen sind. Das ist eine unglaubliche Position. Ich las in einem Kommentar etwas zu dieser Stelle, wo die Rede war von schweren Kämpfen. Da steht nichts von schweren Kämpfen, überhaupt nicht. Es steht von einem wachsamen Kampf, das stimmt. Aber wir haben alle Möglichkeiten in die Hand bekommen. Wir haben das Arsenal Gottes und wir können siegen, und zwar permanent siegen, wenn wir wachsam sind. Wir müssen nicht siegen, wir können auch lau sein und lax sein, wir können halbherzig kämpfen, dann verlieren wir, aber wir müssen es nicht mehr. Wir bleiben anfällig für Versuchung unser ganzes Leben lang. Auch wer Jesus Jahrzehnte nachfolgt, ist noch in der Gefahr, versucht zu werden und in schwachen Momenten, in unentschlossenen Momenten, in halbherzigen Momenten auf die Versuchung hereinzufallen, aber es ist nicht mehr nötig. Wir haben eine Siegesposition, wir stehen haushoch über Satan. Wir können ihm die Stirn bieten. Wir müssen ihn nicht niederringen, er ist bereits niedergerungen. Wir müssen ihn nicht bezwingen, er ist bereits bezwungen. Wir müssen ihn nicht besiegen, er ist bereits besiegt. Wir sind eingehüllt in die Vollmacht Jesu. Es gibt eine Geschichte, die ich gerne höre und gerne lese und gerne erzähle. Sie handelt von dem englischen Erweckungsprediger Smith Wigglesworth. Sie sagt, dass er eines Tages, während er nachts in seinem Bett lag, Satan an seinem Fußende sah. Er drehte sich um und sagte, ach, du bist es bloß, und schlief weiter. Es gibt ein Fasziniertsein von der Sünde. Es gibt ein frommes Fasziniertsein von der Sünde von Satan. Es gibt ein Jammern über die Gefährdung, in denen wir stehen. Es gibt ein Hingerissensein von Satans Macht. Ist das nicht alles gefährlich? Und ein Christ kann fallen, er kann verunglücken. Natürlich kann er es, aber er muss es nicht. Deswegen bietet uns Gott diese Position an, deswegen fängt der Text an, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Ihr habt das, nutzt es aus, lasst euch anfühlen damit, lasst euer Bewusstsein durchdrungen sein von dieser Stärke, sie gehört euch. Wir können unsere Augen auf die Sünde richten, auf Satan richten, auf die Dämonen richten und wir werden von ihnen das Unheil bekommen. Selbst wenn wir im Stillen flehen, oh Herr, pass doch auf mich, ich bin so schwach. Aber wir sind nicht schwach, wir sind stark und wir sollen unsere Augen auf Jesus richten, denn in ihm ist der Sieg und die Fülle. Bei ihm finden wir eine Perspektive der Freiheit und des Überwindens. Amen. So, wie es unsere Gewohnheit ist, verzeiht mir meine leise Stimme, ich bin wirklich ziemlich müde, ich bin nicht mehr so ganz frisch. Vielleicht hat man es gemerkt, aber es ist halt so. Aber die Botschaft stimmt trotzdem. Wir wollen auch heute Abend einen Raum haben, wo Fragen gestellt werden können, Ergänzungen gebracht werden oder auch Einwände gegen meine Auslegung Platz haben. Sabine, passt mit auf, dass ich niemand übersehe, ja? Halleluja, alles ist klar.
Ich deute das so, dass ihr jetzt zu diesem Thema keine akuten Fragen habt. Ist das richtig? Okay, das ist ja total erstaunlich. Schön. Vielleicht habt ihr so viel begriffen, nicht nur auf Verstandesebene, sondern auch innerlich, dass jetzt auch gar nicht mehr viele Fragen sind. Wir wollen uns ja gleich auch noch ein bisschen Zeit nehmen, von dem zu berichten, was euch vielleicht geholfen hat, Einsicht geschenkt hat, was ihr mitnehmen wollt in euren Gemeindealltag an vielleicht vertiefter, veränderter Sichtweise. Ihr könnt das hier noch mal kurz bedenken, ob ihr da gerne was erzählen möchtet, kurz. Und wir singen jetzt noch mal ein Lied, wo es auch darum geht, ja, dass wir alles in Jesus haben, dass Jesus, wie wir so oft sagen, die Mitte ist.
Jesus sei die Mitte.
stand in dem Gefühl, mit aller Kraft, es ist mein Ziel. Jesus sei die Mitte, Jesus sei das Ziel. Das ist meine Mitte, alles, was ich will. Ich geb dir mein Leben und ich soll es.
Ja, zur Ehre Jesu etwas erzählen, was ihn groß macht und seine Wahrheit. Vielleicht möchte das ja noch der eine oder andere mit einem ganz kurzen Impuls im Blick auf das, was er heute oder gestern gehört hat. Manchmal sagen wir auch, ein Zeugnis geben, wo Gott angesprochen hat, was wir gerne weitergeben möchten zur Ermutigung. Der darf natürlich nach vorne kommen, so war das gemeint.
Ja, ich habe mich schon lange auf das Seminar gefreut. Hin und wieder habe ich schon gefragt, ob dieses Jahr keins stattfindet. Und jetzt haben Sie gerade zum Schluss gesagt, voller Vertrauen sein gegen das Misstrauen. Das Vertrauen ist so ein Punkt für mich. Das lässt mich immer wieder über Gott staunen, dass er mich abholt, dass ich ihm vertraue, dass er sich bestätigt, wenn ich ihm vertraue. Und das möchte ich ihm zur Ehre jetzt einfach so weitergeben und nochmal Danke sagen für dieses Seminar. Es hat mich sehr bereichert.
Ja, danke, Erika. Ich warte noch mal ein bisschen. Manchmal braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, Sabine.
Für mich, also mir fällt es ganz schwer, was von Jesus weiter zu erzählen. Das ist schon immer ein bisschen so ein Knackpunkt gewesen. Und mich hat es heute sehr, oder war das gestern sehr ermutigt mit dem, dass wir beten dürfen, dass Jesus sich offenbart und dass der letzte Durchbruch im Endeffekt auch durch Offenbarung kommt und nicht durch Wissensvermittlung. Und das war das eine. Und das andere, dieses, ich glaube, das habe ich heute zum ersten Mal kapiert mit dieser Position, dass wir in dieser oberen Position sind und dass es nicht darum geht, dass wir da hochkommen, sondern dass wir da schon sind und dass wir das einfach halten können und dürfen.
Amen, ja. Das ist Andreas.
Gestern Abend ging es ja um dogmatische Themen und zum Teil zu Diskussionen. Und da wurde öfters gesagt, dass manches scheinbar widersprüchlich klingt, paradox klingt, so wie es auch in der Bibel erwähnt ist. Ich bin jemand, der sehr stark auch mit der Logik auch in den Glauben rangeht, Dinge verstehen will. Und wenn ich schwierige Themen habe, dann auch dazu neige, verschiedene Bücher und Kommentare und Übersetzungen zu lesen und gerne diskutiere auch. Und gestern Abend ist mir ganz neu wieder klar geworden und bewusst geworden, dass Gott so ganz, ganz anders ist. Also dass sein Wesen, seine Art so über unser Denken wirklich so übersteigt, dass es, wenn man mit menschlicher Logik rangehen will, einfach absolut daneben ist. Es geht nicht. Es ist ja eine andere Dimension, die zum Teil aus unserer Sicht dann auch Widersprüchliches beinhaltet, weil es eben ganz anders ist. Und dass es nach wie vor wichtig und faszinierend sein kann, Dinge zu begreifen, zu verstehen, aber letztendlich doch irgendwo eine Grenze ist, die man akzeptieren muss, wo man einfach Dinge dann im Glauben annehmen muss, als so, wie sie dann Gott offenbart, aber die man letztendlich nicht ganz erfassen kann mit unserem Verstehen.
Danke. Soll ich jetzt sagen, dass das Christoph ist, oder wisst ihr das?
Ja, ich hatte die Hoffnung, dass meine Sicht für Gemeinde sich irgendwie noch erweitert und vertieft. Und dass ein Punkt, der mir aufgegangen ist, als wir darüber geredet haben und gelesen haben, dass wir versetzt sind in den Himmel und dass wir mit allen himmlischen Segnungen gesegnet sind, diese unfassbaren Sachen. Und mir ist aufgegangen, dass das absolut einzigartig ist für die Gemeinde Jesu. Das gibt's in dieser Welt sonst nirgendwo. Man muss sich alles verdienen, ob das irgendwelche Orden sind oder irgendwelche Gehaltserhöhungen oder alles wird im Prinzip durch Leistung oder durch Kampf oder so, wird das dann irgendwie, bekommt man mal was, wenn man sich richtig reinhängt. Und im Reich Gottes ist das nicht so, das ist mir ganz neu bewusst geworden. Jeder, der offenen Herzens zu Gott kommt, der kann diese Segnung empfangen, der vor Jesus sagt, hier bin ich und ich habe nichts vorzuweisen, ich brauche dich. Das hat mir neue Motivation für Gemeinde gegeben, weil das macht unsere Gemeinden, das macht es einzigartig. Das gibt's nur bei uns.
Genau, Halleluja. Habt ihr alles gesagt? Sonst habt ihr jetzt noch eine Gelegenheit.